Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Am Ende war es dann doch der erwartete Einlauf ins Halbfinale, ins Playoff-Halbfinale der BBL. Die ersten vier der Tabelle haben sich durchgesetzt, aber gerade der erste und der zweite, die Bayern und Alba, die haben es doch sehr, sehr spannend gemacht. Die mussten nämlich in Spiel 5 gehen in dieser Playoff-Serie und da haben sie sich behauptet, wie sie es gemacht haben. Das besprechen wir jetzt mit unserem Basketball-Experten, dem Kollegen der Big, mit Lukas Robert. Hallo Lukas.
Servus.
Dann schauen wir doch zunächst mal auf die Bayern. Die haben sich ja sehr gemüht gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt, mussten ins fünfte Spiel, hatten ja das vierte Spiel in Frankfurt deutlich gewonnen, richtiges Statement gesetzt und auch ein deutliches Ergebnis im fünften Spiel dann rausgeholt, zu Hause 90-70 sich durchgesetzt, aber das klingt am Ende deutlicher, als es zumindest in der ersten Halbzeit aussah.
Richtig, also die Frankfurter haben vor allem im ersten Viertel sehr, sehr gut gespielt, haben da mit 26-16 Führung gelegen und haben ja mehr oder weniger wie aus einem Guss gespielt, haben ihren Matchplan konsequent umgesetzt und die Münchner haben da so ein bisschen noch vielleicht die Knie so ein bisschen geschlottert, also da waren sie noch nicht gut im Spiel. Im zweiten Viertel hat sich das dann etwas gedreht, mehr in Richtung München, aber dennoch war das ein, wie du gesagt hattest, ausgeglichenes Spiel, bei dem beide Mannschaften Siegchancen zur Halbzeit hatten. Und erst so ab der 24., 25., 26. Minute haben die Münchner dann nach und nach die Spielkontrolle endgültig auf ihre Seite gezogen. Im dritten Viertel hat es noch nicht dazu geführt, dass sie da ja sich eine größere Führung herausspielen konnten. Die war dann zwar da, aber Frankfurt war noch in Schlagdistanz. Erst in den letzten 10 Minuten haben die Münchner dann den Sack zugemacht und wo dann auch natürlich der Sieg dann feststand, ist es noch ein bisschen auseinandergegangen. Waren die Münchner sehr gut drauf und konnten sich allen voran auf Stefan Jovic und Reggie Redding verzichten. Unter anderem der serbische Point Guard der Bayern hat nahezu ein Triple-Double aufgelegt, also 19 Punkte, 10 Assists und dazu noch 7 Rebounds. Der war voll da, war voll bereit und auch Reggie Redding, die gerade angesprochen, war nicht so schwach wie in den letzten Wochen, sondern war eben auch, als er gebraucht wurde, zur Stelle. Aber ganz generell muss man sagen, 6 Spieler der Bayern scoren zweistellig. Das ist natürlich dann für Frankfurt, die ihre Stärken ja nicht unbedingt in der Offensive, sondern eher in der Defensive haben, dann schwer aufzufangen.
Dann natürlich auch irgendwo die individuelle Klasse, die da mithilft. Aber wenn wir die Bayern generell dann nochmal gucken in den letzten Wochen seit dem Trainerwechsel, das ist ja ein ziemliches Auf und Ab, nicht nur in einzelnen Spielen, sondern auch so direkt in jedem Spiel dann selbst. Also schwacher Beginn, dann hinten raus wieder besser geworden. Wir haben das ja auch schon umgekehrt gesehen, dass sie gut gestartet sind, hinten raus dann die Konzentration verloren haben. Woran liegt das aus deiner Sicht, dass sie irgendwo dann doch immer noch diese konstant inkonstant sind?
Ja, richtig, konstant, inkonstant. Deshalb haben sie auch unter anderem ja das dritte Spiel gegen die Frankfurter verloren. Da haben sie ja eine riesige Führung verspielt. Also die individuelle Klasse, die sie haben, ist ohne Frage da. Also wenn es nur von dieser Klasse ausgehen würde, dann wären sie ja weiterhin der absolute Meisterschaftsfavorit Nummer 1. Aber dadurch, dass sie eben so schwankend spielen, da fehlt es vielleicht manchmal ein bisschen an Selbstvertrauen oder den richtigen Impulsen von der Seitenlinie. Also die Mannschaft hadert so ein bisschen mit sich selbst seit der Trainerentlassung und sie schaffen es offenbar. Sie hatten ja vor dem Spiel 4 in Frankfurt ein Teammeeting ohne Coaching-Staff, wo sie sich eine Stunde lang besprochen haben. Wenn dann natürlich so ein Brett bei rauskommt, wie der Sieg in Spiel 4, dann muss man sich fragen, wenn sie nur einmal drüber reden mussten, was haben sie denn die Wochen davor gemacht? Sie müssen einfach selbstbewusst bleiben und da weiter ihren Rhythmus beibehalten. Dann können sie da jeden Gegner schlagen. Das haben sie jetzt im Viertelfinale gezeigt. Allerdings war es natürlich auch nur das Duell 1 gegen 8. Also, dass sie da überlegen sein sollten, ist ja ohne Frage. Also in Spiel 4 und Spiel 5 wurden sie da den Erwartungen gerecht. Und wenn man das schon in den ersten 3 Spielen gesehen hätte, und dann wäre die Serie ja erstens nicht so lang gewesen und zweitens könnte man davon sprechen, dass eben Bayern immer noch das Team to beat ist. So müssen sie sich allerdings gefallen lassen, dass mit Bamberg und Berlin da 2 Gegner auch mindestens auf Augenhöhe daherkommen, die ebenfalls berechtigte Ambitionen sich aufs Finale machen können, berechtigte Hoffnungen. Und die Herausforderung da jetzt in den Halbfinalspielen gegen die deutschen Meister eben aus Franken, die werden da nicht kleiner und da müssen sie sich nochmal strecken beziehungsweise die Leistungen aus den Spielen 4 und 5 weiter stabilisieren, damit es gelingt. Sie haben schon gezeigt, dass sie mit dem Rücken zur Wand und mit dieser physischen und mentalen Härte, die sie da benötigt haben, die haben sie, damit kommen sie zurecht. Jetzt müssen da quasi nur wieder aufbauen und nicht wieder damit anfangen, wo sie in Spiel 1 angefangen haben gegen Frankfurt.
Zwei Siege in Folge in kürzester Zeit sind natürlich dann auch etwas, was vielleicht den Flow so ein bisschen aufrecht erhalten. Die Borussia Bamberg, die haben ja Pause gehabt nach ihren 3 gewonnenen Spielen, die den Sweep geschafft haben. Wo würdest du jetzt sagen, liegt der Vorteil? Eingespielt sein oder ausgeruht reingehen?
Ich würde prinzipiell sagen, dass jetzt beide Mannschaften haben, glaube ich, das gekriegt, was sie brauchten. Also Bamberg war nach dieser ewig langen Euroleague-Saison einfach platt. Die haben sich sicherlich gefreut, dass sie da den einen oder anderen Tag mehr hatten. Die wollten nur das Trainingslevel, die Trainingsintensität hochhalten. Prinzipiell war es aber jetzt nicht so wichtig, ob sie jetzt unter der Woche Spiele hatten, weil die wissen, was sie können. Der Kader ist, das haben wir im Saisonverlauf ja gesehen, nicht ideal, aber bei weitem in der Lage, auch von seiner Qualität her, dass man da einen tiefen Playoff-Run startet. Deshalb werden sie sich über die Pause gefreut haben. Die Münchner ihrerseits, denen tat es gut, dass sie zu spielen, weil die haben einfach mit sich selbst sehr, sehr viel gehadert. Und diese Schwächephase, die Bamberg schon vor 4-5 Wochen hatte, die hatten sie eben jetzt zum Unzeitpunkt. Entsprechend Bayern da weiter im Rhythmus geblieben, das ist gut für sie. Gleichzeitig ist es natürlich so in den Playoffs, wenn man natürlich auf diesem Level, dieses alle 2-3 Tage spielen und dann Vollgas geben bleibt, dann ist es sehr, sehr gut. Da sind die Bayern sicherlich im Vorteil, gerade weil sie auch das erste Spiel zu Hause haben.
Also die Bayern gegen Bamberg, das erste Halbfinale der BBL-Playoff-Serie. Und wenn wir auf das zweite gucken, dann sehen wir, Alba Berlin, die haben sich dort reingespielt in dieses zweite Halbfinale und die haben sich gegen die EWE Baskets Oldenburg durchgesetzt mit 85-68, dann im fünften Spiel letztlich dann doch die Oberhand behalten und die treffen jetzt auf die MHP Riesen Ludwigsburg. Aber wir gucken zunächst mal auf dieses fünfte Spiel, auf dieses 85-68 und sehen, dass die Bayern sich ja durchgesetzt haben durch eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit bei den Berlinern. Da war es das zweite Viertel, was letztlich so das Spiel wieder in Richtung Berlin hatte kippen lassen. Lukas, zweite Viertel, da haben sie dann losgelegt und den Rückstand drehen können.
Ja, auch da wie bei den Münchnern gegen Frankfurt sind sie nicht gut ins Spiel gekommen, haben da keinen guten Start hingelegt, haben auch da ein bisschen vielleicht mit den Knien gezittert, während Oldenburg seinerseits eben alles oder nichts voll angenommen hat und das Saisonende abwenden wollte. Ab dem zweiten Viertel haben sie dann mit Yoshiko Saipu, Nils Giffey und dann auch im weiteren Spielverlauf Marius Grigonis richtig aufgedreht. Also das war stark, was sie da gezeigt haben. Die Teamleistung stimmte, gerade weil beispielsweise MVP Luke Sigma kein gutes Spiel gemacht hatte. Und Oldenburg hatte da dann die Waffen, die sie Berlin noch im ersten Viertel abgenommen hatten und die Intensität, mit der sie zu Hause Berlin bezwungen hatten, das haben sie dann im weiteren Spielverlauf in Berlin eigentlich nicht mehr hingekriegt. Also ab dem zweiten Viertel, aber auch nach der Halbzeit, liefen sie in einem Rückstand hinterher, den sie nicht wirklich matchen konnten. Also sie waren die ganze Zeit dran, aber wirklich gefährlich wurden sie nicht mehr. Ricky Paulding hat dann noch das ein oder andere Ausrufezeichen in Form von Dunks gesetzt, aber geklappt hat da dann nicht mehr so viel, dass sie Berlin ernsthaft gefährden konnten.
Was ja in dieser Serie gegen die Ludwigsburger zu bemerken war, Berlin hat's letztlich zu Hause gewonnen. Auswärts hatten sie Probleme gehabt. Da müssen sie jetzt natürlich nachlegen im Halbfinale gegen die MHP Riesen Ludwigsburg, dann auch auswärts wahrscheinlich mehr auf der Hut sein, weil sonst wird's sehr, sehr eng.
Ja und nein. Also zum einen, du hast recht, sie müssen ein bisschen mehr auf der Hut sein, damit es auch auswärts klappt, aber die Berliner haben im Saisonverlauf schon gezeigt, sie haben 3-mal gegen Ludwigsburg gespielt und 3-mal gewonnen, dass einfach sie sehr, sehr gute Matchups gegen die Riesen haben. Das haben sie gut gemacht, gerade weil Ludwigsburg natürlich mit der Intensität, mit der galligen Defense sehr, sehr gefährlich ist gegen Teams, die eine kleine Rotation haben, die eben dann diese Belastung gegen diese Verteidigung zu spielen auch im Spielverlauf merken. Berlin hat durch die Breite des Kaders natürlich und die Qualitäten zum einen den Vorteil, dass sie diese Belastung aufteilen können und zum anderen auch, dass sie einfach die Spielweise von ihrem Headcoach so gut umsetzen, dass sie eben auch unter Druck mit sehr, sehr vielen Ballhändlern und Lösungsansätzen um die Ecke kommen und dann eben einfach, dass da vieles möglich ist. Also Berlin ist absoluter Favorit gegen Ludwigsburg, nichtsdestotrotz natürlich die Riesen gut drauf in dieser Saison, deshalb nicht zu unterschätzen, aber Favorit ist und bleibt nicht nur aufgrund des Heimvorteils und des Saisonverlaufs Berlin.
Und die Riesen ja auch mit dem kleinen Vorteil vielleicht, dass sie eben etwas ausgeruhter rein sind. Wie würdest du es bei ihnen sagen? Die hatten ja auch eine ziemlich anstrengende Saison, hatten ja auch dann vor kurzem auch noch das Champions League Final Four zu spielen, also die haben ja auch genug Spiele in den Knochen.
Absolut, also nur die Bamberger haben mehr Spiele in den Knochen aufgrund dieser kräftezehrenden Euroleague-Saison. Ich denke aber nicht, dass es ein Problem ist. Also wenn das Kräfteproblem da gewesen wäre, dann hätten sie die Serie gegen Bayreuth nicht so dominieren können. Also dann wäre das direkt ins Gewicht gefallen. Jetzt haben sie eine Woche, dann letztlich das erste Spiel ist ja erst am Pfingstmontag frei gehabt. Das dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Ohnehin, die Ludwigsburger mit ihrer intensiven Spielweise, mit so vielen Spielen in der Saison, die haben anders als in den letzten Jahren, in diesem Jahr noch eine zweite und dritte Lunge, aus der sie Kraft und Luft holen. Also das Kräfteproblem dürfte für Ludwigsburg kein Problem sein. Eher das, dass sie dann in einem einzelnen Spiel vielleicht alles reinhauen und am Ende eben Berlin aufgrund der Rotationsgröße das Spiel entscheidet. Aber das ist dann ja nichts, was mit dem Saisonverlauf zusammenhängt, sondern einfach eine Qualität des Kaders, den Berlin hat.
Also wir werden es beobachten natürlich, wie es weitergeht. Dann in den Playoffs mit den Halbfinalserien. Das erfahrt ihr dann bei uns hier auf meinsportradio.de. Ich sage vielen Dank für heute an unseren Experten von der BIG, an Lukas Robert.
Gerne.
Und an euch noch der Hinweis, hört rein, ab dem 14. Juni sind wir natürlich hautnah auch dran an der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, aber bereits vorher gibt's bei uns auf der Webseite, auf unserer Unterseite meinsportradio.de/kickinrush auch dann unsere Vorberichterstattung umfänglich zu allen Teams, zu allen wichtigen Themen rund um das Fußball-Highlight des Jahres und nicht nur sportlich.
Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de.